So, ich habe heute bei mir zu Gast den Jan Hörnemann von der Aware 7. Und jetzt übergebe ich das Wort mal direkt an dich, Jan. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Wo kommst du her? Was ist dein Werdegang? Was machst du heute? Genau, leg gerne mal los.
Danke, Janosch. Freut mich, hier zu Gast sein zu dürfen. Wie du schon sagst, mein Name ist Jan Hörnemann. Ich bin recht frisch 27 Jahre jung geworden und ich sitze gerade in dem wunderschönen Gelsenkirchen. Genau, wir spielen nicht nur zweitklassigen Fußball, sondern wir haben auch ein Unternehmen, was sich mit IT-Sicherheit beschäftigt. Genau, du hattest schon den Namen gesagt, ich komme von der Aware 7 GmbH und wir sind ein Dienstleister im Bereich der IT-Sicherheit. Also wir machen tatsächlich nichts anderes, außer uns den ganzen Tag mit der IT-Sicherheit zu beschäftigen und das als Dienstleister. Das heißt, wir entwickeln keine Produkte, sondern wir führen Sicherheitsanalysen, also Penetrationstests durch oder beraten halt im Kontext von Informationssicherheitsmanagementsystemen.
Klasse. Vielleicht zu deinem persönlichen Background. Ich kenne so ein bisschen deine Story, dass du da damals 2019 als Praktikant angefangen hast und dann auch dein Studium begleiten, die Bachelor-Thesis gemacht hast und hast über die Jahre da natürlich im Unternehmen auch eine tolle Position als CEO mittlerweile. Und wie kommt man dahin? Ist das so vielleicht zu deinem Origin? So, du warst so ein typisches Script-Kiddie, das sich schon immer für IT-Hacking und White-Hat-Themen beschäftigt hat. War das so dein Ding oder wie kommt man da hin?
Das ist eine schön offen gestellte Frage. Da muss ich tatsächlich recht weit ausholen. Also ich komme vom Niederrhein. Das hört man vielleicht zwischendurch nochmal. Ich habe gerade den großen Nachteil, dass die Hälfte meines Gesichtes dank eines Zahnarztbesuches etwas eingeschränkt funktioniert. Deswegen weiß ich nicht, ob man den niederrheinischen Dialekt noch durchhört. Ich komme aus Dinken. Das liegt so in der Nähe von Wesel und Bocholt, recht nah an der holländischen Grenze. Und ich hatte tatsächlich eigentlich mit IT nie was zu tun. Also ich habe ganz normal mein Abitur gemacht. Ich konnte nicht mal Informatik in meinem Gymnasium wählen. Also habe ich mich eigentlich mit der IT nur beschäftigt, wenn ich in der Freizeit mal gezockt habe, wie fast jeder Jugendliche irgendwie in meinem Alter, in unserem Alter, Janosch. Und genau, meine Eltern haben auch nichts mit der IT zu tun. Also irgendwie meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Handwerker und ich kam dann nach dem Abitur auf die Idee, ich möchte Informatik studieren. So, und ich muss zu meiner eigenen Schande ein wenig gestehen, ich habe damals den Wunsch gehabt, Informatik zu studieren, weil es in Bocholt war, sprich ich konnte zu Hause wohnen und es gab kein NC. Mein Abitur war nicht das Beste, das heißt, ich habe gedacht, okay, gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes und studiere einfach mal Informatik in der häuslichen Nähe und guck mal, was passiert. Und so ist es dann tatsächlich passiert, dass ich, ich glaube 2016 genau, angefangen habe, den Bachelor in Bocholt an der Westfälischen Hochschule zu studieren. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das war dann damals noch reine Informatik. Und wir hatten ein Wahlpflichtfach, ich glaube im vierten oder fünften Semester, das sich mit Sicherheit und Datenschutz beschäftigt hat, wo so ein bisschen die Kryptographie reingegangen sind und solche Thematiken. Und das fand ich so spannend, dass ich meinen damaligen Professor, der meine Bachelorarbeit betreut hat oder betreuen sollte, gefragt habe, wo ich denn, in welchem Unternehmen ich denn gegebenenfalls was mit Sicherheit machen könnte, weil das hat mich total interessiert. Und der Professor Martin Schulten, hat mich damals glücklicherweise nach Gelsenkirchen vernetzt. Er sagte nämlich, die Westfälische Hochschule hat auch noch in Gelsenkirchen einen Standort. Und dort gibt es das Institut für Internetsicherheit. Und da habe ich dann den Norbert Pohlmann kennenlernen dürfen, der aktuell auch meine Promotion betreut. Und der hat damals recht frisch mit einem Unternehmen gegründet gehabt, die Aware 7, Ende 2018 mit dem Gründer, dem Chris Wojciechowski, vernetzt worden bin. Und so ist es dann gekommen, dass ich quasi der erste Praktikant der Aware 7 war, durch einen recht glücklichen Zufall, der mich damals von Bocholt nach Gelsenkirchen verschlagen hat.
Ja, wild. Das heißt, dein Origin ist gar nicht so, wie man das normalerweise von IT-Lern typisch kennt, ne? Sondern, also ich kann da mal einen kurzen Schwenk in meine Story machen. Bei mir war es so, dass zum Beispiel mein damaliger Stiefvater, der hatte eine IT-Firma. Und da bin ich schon als kleiner Stöpsel immer die ganze Zeit rumgelaufen und hatte damals mit 486ern immer zu tun. 386er war so mein erster Computer. Und natürlich, wie bei dir auch, Gaming hat eine Rolle gespielt. Ich sag nur Counter-Strike. Ne? Und da war natürlich schon immer so eine grundlegende IT-Affinität da. Ne? Was findest du denn in dem Thema grundsätzlich so spannend? Weil du sagst, das war genau dein Ding. Was war da so der Trigger oder was findest du daran so spannend?
Ja, also das kam bei mir tatsächlich, wie du bei dir auch, so ein bisschen durchs Zocken. Und ich habe damals schon meinen Computer so selbst zusammengebaut. Also so ein bisschen so dieses Technische fand ich nie richtig uninteressant. Aber mich hat damals immer extrem gestört, wenn ich bei, weiß ich nicht, den Videospielen damals irgendwie Dota, Diablo oder sowas gegen irgendwelche Leute gespielt habe, die offensichtlich nicht nur mit der manuellen Stärke spielen, sondern vielleicht die ein oder andere technische Unterstützung haben. Das hat mich so sehr gestört, dass ich dachte, das will ich verstehen, das will ich auch haben, so vom Prinzip her, also recht naiv, wie man als Jugendlicher denkt. Und so bin ich da ein bisschen in diese Richtung reingegangen. Aber man muss dazu sagen, dass ich persönlich schnell dazu neige, mich in so Sachen reinzunörden. Also ich bin zum Beispiel ein passionierter Schachspieler. So, und irgendwie so Sachen, die so vielleicht irgendwie, wo man, wenn man sich damit beschäftigt, recht schnell merkt, oh, ich habe eigentlich nur die Hälfte verstanden. Und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr weiß ich, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Und so ein bisschen so ist es auch bei IT-Sicherheit. Also es gibt ja jeden Tag eine neue Sicherheitslücke. Und wenn man denkt, ah, jetzt habe ich das verstanden, kommt nächste Woche irgendwie ein Update oder eine neue Sicherheitslücke raus, die mir zeigt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung.
Das ist aber interessant, dass du das sagst. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die viele erfolgreiche ITler auch teilen. Dieses Gefühl, es komplett zu verstehen und aufzusaugen und zu meistern. Das merkst du zum Beispiel auch, wenn wir beim Thema Spiele kurz bleiben. Ich bin so ein richtiger Strategiespieltyp. Ne? Wenn ich jetzt Anno 1800 spiele, Junge, riesengroße Städte, Perfektionismus im Planen. Und mir macht es Spaß, Dinge aufzubauen und komplett zu machen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine Charaktereigenschaft, die sehr, sehr hilfreich ist, wie man ja auch in deinem Fall sieht. Einfach über den Tellerrand zu gehen und halt die Extrameilen zu gehen und gleichzeitig diese Charaktereigenschaft zu haben, Wissen aufzusaugen und zu verbessern. Meine Frau tötet mich auch immer, weil wenn ich dann ein Thema habe, nämlich wie du, ich fuchs mich richtig tief rein, weil ich einfach ja der Beste sein will in dem, was ich tue. Ne? Aber bin ich absolut bei dir? Okay, spannend. Jetzt kommst du aus der Ecke, aber dann klopft ja plötzlich das Thema IT-Sicherheit an. Und für die lieben Zuhörer, vielleicht zum Background, wo der Jan und ich, wo wir uns kennen, wir haben auf einer Finlex-Versicherungsveranstaltung dieses Jahr zusammen jeweils einen Beitrag gehalten, ich über Ransomware und Cyber-Incident, und Jan hat ein phänomenal tolles Lifehacking gezeigt, wo es dann den Leuten im Publikum kalt den Rücken runtergelaufen ist, also im positiven Sinne einfach mal zu zeigen, was kann da passieren. Und das ist ja doch nochmal eine ganz, ganz andere Ecke. Und da hat man natürlich gesehen, du hast wahnsinnig gute technische Skills, bist gleichzeitig ein großartiger Speaker und hast das Publikum saugut abgeholt zu dem Thema. Das ist ja auch das, was ihr bei der Aware 7 unter anderem macht, auch Lifehacking und Schulungen. Wie kam es dazu, dass du da so reingelaufen bist und so in diese Tiefe mit ja, Lifehacking und allem, was dazugehört?
Also, ja, das war recht spannend. Also die Aware 7, ich bin ja damals als Praktikant da so ein bisschen reingerutscht und meine erste Aufgabe war tatsächlich, die Mitarbeiter heutzutage glauben das gar nicht mehr, ich musste damals ein Python-Skript schreiben, weil wir hatten damals die Idee, so ein digitales Risk-Management aufzubauen, wo man seine Domain einträgt und danach so einen Risk-Score bekommt. Also man zapft mit diesem Tool verschiedene Quellen an. Das gibt es auch immer noch, dieses Tool ist bei uns intern für Penetrationstests beispielsweise im Einsatz. Und das war so meine erste Aufgabe. Aber ich hatte am zweiten oder dritten Praktikumstag habe ich damals von, ich glaube, dem Jonas, der arbeitet auch noch heute bei uns, so einen Lifehacking-Vortrag gehört. Weil das war damals auch die Gründungsidee, die Chris und Matteo, unsere beiden Gründer, aus dem Institut für Internetsicherheit ausgegründet haben. Denn die Aware 7 ist ein Spin-off von diesem Institut, wo auch der Norbert Pohlmann der Institutsleiter ist. Und die Ausgründung hat damals primär die, ich sag mal, Dienstleistungen des Lifehackings und des Penetrationstests professionalisiert, kann man glaube ich sagen. Und genau, das heißt, durch dieses Spin-off, durch diese Ausgründung hat die Aware 7 schon den ein oder anderen Kunden gehabt, wo man Lifehacking-Shows, Schulungen durchführen konnte. Und damals, genau, ich war ja, boah, wie alt war ich damals? 18, aber irgendwie gerade frisch 20 oder sowas. Und dann noch keine großen Kontakte mit der IT-Sicherheit gehabt und dann so ein Lifehacking gesehen, wo man so recht schnell und ja auch so ein bisschen wie eine Show zeigt, wie einfach man doch verschiedene Webseiten knacken kann und sich Gutscheincodes erhacken kann und sowas. Und also ich muss sagen, spätestens nach dem Tag war das Kind im Brunnen gefallen, also dann wollte ich das auch können. Und dann hatte ich das Glück, also ich bin halt dran geblieben, habe mein Praktikum fertig gemacht, konnte meine Bachelorarbeit schreiben. Und genau in der Zeit haben wir es halt als Aware 7 geschafft, von diesem Startup uns ja so ein bisschen im Markt zu stabilisieren, Kunden zu bekommen, schwarze Zahlen zu schreiben, sodass dann auch nach der Bachelorarbeit eine Werkstudentenstelle frei gewesen ist, die ich bekleiden konnte, sodass ich meinen Master nebenbei machen konnte. Und so, genau, bin ich nicht mehr von diesem Gelsenkirchener Unternehmen weggekommen.
Das ist doch schön, ne? Auch wenn man gerade so viele Jahre im Unternehmen verbringt und da auch so viel Mehrwert stiften darf, das ist schon toll. Ich erinnere mich, weil du das gerade gesagt hast mit dem Lifehacking, dass du das miterleben durftest. Viele Jahre zuvor, das war noch zu Zeiten von WPA 1, ne, im Wi-Fi-Bereich, war ich auf einer Cebit-Preview-Konferenz in München. Und da haben die auch ein Lifehacking gemacht und haben dann, und das war natürlich für alle Beteiligten, die dort im Raum saßen, im Prinzip einfach mal diesen SSID-Outreach der mobilen Endgeräte aufgezeigt. Und das Schärfste war dann, das weiß ich noch, die SSID, die ganz oben stand, war Sauna Club. Ne? Da hat natürlich das ganze Publikum gelacht. Ne? Und dann haben sie aber Umkehrschluss dann auch mit WPA1-Routern zu der Zeit eben das Brute-Forcing gezeigt im Lifehacking-Event und gezeigt, wie schwach diese Technologie ist. Das war gerade zum Wechsel, ne? WPA1, WPA2 ging Hand in Hand. Und das war auch schon sehr beeindruckend. Also ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast, ne? Das einmal live zu erleben, was technisch auch möglich ist, ist auch noch greifbar für die Leute. Ne? Das ist so eine Sache, ich finde, wenn man gerade solche Themen ohne visuelle Beispiele oder Praxisbeispiele kommuniziert, ist es oft schwer zu greifen, ne? Wenn du das nur in der Theorie runterdröselst.
Ja,
jetzt macht ihr ja auch Schulungen, ne? Würdest du sagen, dass so gerade so Live-Vorträge, Schulungen, Beratung eine ganz große Rolle bei euch im Unternehmen spielt? Oder sind es andere Bereiche, wo ihr stärker aufgestellt seid und wachst?
Wachsen tun wir eigentlich in allen Bereichen, aber recht moderat. Also wir sind ja ein klassischer Dienstleister. Bei so Dienstleistern ist es ja sehr untypisch, dass man jetzt wir sind aktuell 30 Mitarbeitende, dass wir jetzt in einem Jahr 100 sind. Das funktioniert als Dienstleister in der Regel ja nicht, sondern eher bei Produktherstellern. Wir versuchen moderat zu wachsen, aber tatsächlich in allen Bereichen. Und aktuell ist es so, dass wir, der größte Bereich ist Pentest, ganz dicht gefolgt von der Beratung und so ein bisschen das Thema Phishing, E-Learning, Lifehacking. Das ist bei uns dann so auf der Stelle 3. Aber das sind auch die 3 wertschöpfenden Prozesse, die 3 wertschöpfenden Abteilungen, die wir so haben und wo wir tatkräftige, größtenteils junge Beraterinnen haben, die versuchen ja primär unsere KMUs, was unsere Hauptzielgruppe ist, da tagtäglich zu betreuen.
Hey, spannend. Dann lass uns mal direkt zum Thema Pentest einsteigen, nachdem du sagst, das ist so euer Top-Thema. Erzähl uns mal, wie so ein typischer Pentest bei euch abläuft, wie euer typischer Kunde ist und vor allem, was habt ihr da für Learnings gemacht? Ich meine, ihr macht das jetzt schon viele, viele Jahre und für die Zuhörer natürlich auch interessant, wenn man jetzt Kunden gewinnen will oder hier in dem Bereich Fuß fassen will, einfach mal so, was sind eure Learnings? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Ne? Das wäre super.
Ja, also ein typisches Pentest-Projekt ist tatsächlich recht schwierig abzuzeichnen, weil, also genau, muss ich dir nicht erzählen, jeder Kunde ist irgendwie anders. Unsere Hauptkunden und die uns auch, ich sag mal so, kennen und verfolgen, sind klassisch KMUs. Also es beginnt so bei Organisationen ab, weiß ich nicht, 50, 100 Mitarbeitende und geht dann so hoch bis 200, 300, 400, 500 Mitarbeitende. Denn wir brauchen immer auf der anderen Seite ein Unternehmen, was zumindest 1, 2 ITler hat. Wir brauchen keinen IT-Sicherheitsspezialisten, IT-Sicherheitsbeauftragten auf der anderen Seite, aber wir brauchen diesen Sparringspartner des ITlers. Wenn wir jetzt ein Unternehmen, also mein Vater ist selbst ein Handwerker in einem kleinen selbstständigen Unternehmen, die haben keinen ITler. Bei denen muss ich keinen Pentest durchführen, weil da macht der Geschäftsführer in dem Fall meistens die IT noch irgendwie selbst oder hat einen externen Dienstleister dafür oder sowas. Da müssen wir nicht anfangen, sondern wir brauchen wirklich auf der anderen Seite jemanden, der die IT bestenfalls aufgebaut hat und betreut, den wir dann so ein bisschen als Sparringspartner benutzen können, den wir so ein bisschen ja, offene Lücken aufweisen können. Klassisch starten wir dann mit einem Auftaktgespräch. Also bevor bei uns ein Angebot verschickt wird, wird immer ein Auftaktgespräch geführt, wo auch schon der Techniker dann mit dabei ist. Weil es ist ganz schwierig, den Aufwand gut einschätzen zu können. Das Pareto-Prinzip 80-20 trifft ja auf fast alle Lebensbereiche zu, aber ich finde auf so gerade den Bereich der Sicherheit am besten. Wir kriegen kein System zu 100% sicher. Never ever. Null Chance. Wir können aber jetzt auch als klassisches KMU keine 100.000 Euro für einen Pentest jährlich bezahlen, weil das steht wirtschaftlich in keinem Verhältnis. Und um dann einfach wirklich dieses gesunde Mittelmaß an ja, Pentest-Tagen, an dieser Durchführungszeitraum und den Kosten auf der anderen Seite zu finden, braucht man so ein Auftaktgespräch. Und da profitieren wir natürlich jetzt von unserer mittlerweile 6-jährigen Erfahrung, dass wir ein gutes Gespür dafür haben. So viele Webanwendungen, so viele Clients, so viele Netzwerksegmente. Hier brauchen wir jetzt 10 Tage, hier brauchen wir vielleicht 14 Tage. Und auf Grundlage von dieser Einschätzung wird dann ein Angebot erstellt. Und wenn das angenommen wird, dann genau geht es eigentlich nochmal in diesen letzten Absprache-Call. Wann wird getestet? Brauchen wir vielleicht Zugangsdaten? Gibt es Infos vorab oder sollen wir komplett Blackbox-mäßig ohne Vorabinformationen reingehen? Ja, dann wird der Pentest durchgeführt. Im besten Fall rufen wir während des Bearbeitungszeitraums nicht an. Kommt aber leider häufiger, als man sich so vorstellt, vor, dass wir 2-3 Tage auf die Systeme draufhauen, mal salopp gesprochen, und feststellen, hier brennt es richtig. Wir hören jetzt mal eben kurz auf und rufen an, weil die Lücke schließen wir nicht nächste Woche, sondern die schließen wir jetzt. Und so ein sogenannter Out-of-Band-Report. Das kommt leider recht häufig vor. Wenn es dann nicht vorkommt oder auch wenn es vorkommt, nach Abschluss wird dann der Report erstellt und der wird dann dem Kunden über einen sicheren Dateishare zur Verfügung gestellt. Also was sollte man nicht einfach so per Mail in die Welt rausposaunen. Und so funktioniert bei uns ganz klassisch ein Pentest. Was gut funktioniert, was schlecht funktioniert, genau, also ich glaube, der Prozess, den ich jetzt gerade so ein bisschen skizziert habe, der hat sich über die Jahre entwickelt. Es gibt, also Pentest-Anbieter gibt es ja sehr, sehr viele und wir sind damit einfach aus unserer Erfahrung gut gefahren, dass wir dieses initiale Gespräch für die Aufwandsabschätzung, das ist ja quasi, also genau, das ist ja ein Angebot von uns, dass wir einfach sagen, okay, wir versuchen wirklich ein gutes Angebot, wo der Kunde einen Mehrwert von hat, wir aber auch einen Mehrwert von haben, ganz transparent aufzustellen. Und das hat deutlich besser funktioniert als beispielsweise, dass der Kunde eine Selbsteinschätzung gibt, wie viele Segmente er hat, wie viele Geräte er hat und wie viele Tage er denn braucht, weil das können die Kunden nicht. Genau, sowas hat sich dann in der Zeit so ein bisschen geformt und mit dem aktuellen Prozess fahren wir eigentlich, ja genau, jetzt seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar Jahren, sehr, sehr gut.
Spannend, dass du das sagst, gerade mit dem Prozess, wo ihr merkt, dass wenn ihr vorab den Aufwand reinsteckt, das ist auch eine Sache, die wir bei uns in den Unternehmen eigentlich immer so machen, Value First. Weil das, was ihr mit eurem, ich nenne es mal vorab Analyse, Assessment ja auch macht, erstens, ihr macht euch die Arbeit leichter, weil ihr halt ganz genau den Scope wisst, was zu einem besseren Angebot führt und gleichzeitig sieht der Kunde ja in diesen Gesprächen auch schon jede Menge Mehrwert. Weil du lässt ja zwischendrin immer mal die eine oder andere Line fallen, wo du sagst, ah, da müssen wir mal gucken, hier und da. Ne? Und der Kunde fühlt ja auch, dass das dann ein viel individuellerer Ansatz ist. Du gehst in Vorleistung, das kostet dich vielleicht je nach Assessment zwischen 1 und 4 Stunden, ne? Je nachdem. Aber, und das muss man natürlich auch sagen, die Auftragsvolumina, die danach resultieren, sind ja groß genug, dass sich dieser Upfront-Aufwand rechnet. Ne? Und andersrum erlebt man das ja heutzutage im Markt auch noch viel zu oft, dass die Leute, gerade wenn es um Angebote geht, kurz mit dem Kunden eine Viertelstunde sprechen, ein Angebot rausschicken. Und das sind dann die Sachen, die jetzt gerade, so wie bei euch auch, wo ihr sagt, ihr habt einen starken Mitbewerb, einen echten Unterschied darstellt. Weil der Kunde spürt, ihr interessiert euch für ihn, ne? Ihr geht in Vorleistung, ihr wollt erstmal nichts haben und das erhöht massiv die Closing Rate am Ende des Tages.
Genau. Ja, aber ich fand den Punkt, den du gerade gesagt hast, den würde ich gerne nochmal unterstreichen, dass also dieser Forecast ist natürlich irgendwo eingepreist, klar. Also ich meine, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Gehälter etc. und die Fixkosten bezahlt bekommen. Aber das lohnt sich auch unabhängig davon, weil wenn man von Kunden beispielsweise dann völlige Fehleinschätzungen bekommt und da kann der Kunde häufig gar nichts für, weil wir haben eine sehr abstrakte Dienstleistung, sehr speziell in den letzten Jahren erst hervorgekommen. Teilweise werden ja jetzt viele Organisationen dazu gesetzlich verpflichtet, das durchzuführen und haben sich da vorher noch nie mit beschäftigt. Wenn man dann ja vielleicht vor einer Anwendung steht und sich denkt, oh, die ist signifikant größer, als der Kunde gerade eingeschätzt hat, ich habe aber jetzt irgendwie nur 2-3 Tage Zeit. Das sorgt ja auch nur für Stress und für Frust auf allen Seiten, aber andersrum auch. Also wenn ich dann auf einmal 20 Tage Zeit habe, um mir jetzt eine Webanwendung anzugucken, das ist für beide Seiten ja auch nicht so der richtige Fall. Deswegen in diesem Forecast oder wie man es auch immer nennen möchte, das ist ein Vorteil für den Kunden, aber auch definitiv für uns in dieser praktischen Durchführung, dass wir einfach wirklich alle von Anfang an wissen, okay, das ist jetzt der Umfang und der passt. Und so kriegen wir vernünftige Ergebnisse in einem angemessenen Zeitraum.
Was ich großartig zum Beispiel auch finde, ist, dass ihr von Anfang an die IT-Verantwortlichen mit ins Boot holt. Weil ich kann mir vorstellen, gerade in der Pentest-Situation, wenn man sich jetzt mal in die Lage des IT-Verantwortlichen setzt, für die ist das halt auch immer so ein bisschen, okay, Hosen runter. Und ich kann mir vorstellen, aber da kannst du, glaube ich, gleich selber noch mal ein paar Worte zu sagen, dass das was schwierig ist, oder? Die Leute doch abzuholen und das richtige Mindset zu setzen, zu sagen, guck mal, wir machen das nicht, damit wir mit dem Finger auf dich zeigen, sondern damit wir ganzheitlich dir helfen, als IT-Verantwortlicher die IT-Sicherheit auf ein Level zu heben, das eurem Unternehmenswachstum entspricht.
Ja, wobei ich da sagen muss, dass das in den letzten Jahren deutlich, deutlich einfacher geworden ist. Also dieses Thema, oh, jetzt wird quasi der IT-Leiter geprüft und wir gucken mal, wie viele Fehler der reingebaut hat und der kriegt danach von seinem Chef einen auf den Deckel. Das war vor, ich sag mal, 3-4 Jahren noch deutlich häufiger anzutreffen, dass man wirklich diese digitalen Gespräche dann hat und so irgendwie merkt, so bei einer Abschlusspräsentation, die Stimmung ist jetzt irgendwie so ein bisschen angespannt, weil man einfach hier einen Fehler entdeckt hat oder eine Sicherheitslücke aufklären konnte. Und das ist ja nur ein Benefit für den Kunden. Also ist doch super, dass ein Fehler gefunden wurde, jetzt ist er weg. Dieses Mindset, dass das ja ein Miteinander ist und kein Gegeneinander und niemand sucht hier einen Schuldigen oder sowas, das ist in den letzten 2-3 Jahren deutlich, deutlich weniger geworden. Also mittlerweile erleben wir es oder ich oder das, was ich von den Abteilungsleitern oder den Teammitgliedern höre, deutlich seltener, dass da dieses Gegeneinander von der Stimmung her ist, sondern es ist deutlich ja miteinander mehr geworden. Aber ich meine, mittlerweile nahezu alle Organisationen, NIS2 kommt bald, DORA, der Cyber Resilience Act, die Organisationen müssen sich damit ja beschäftigen. Und ich meine, man muss nur in die Nachrichtensendungen, Nachrichtenseiten gucken. Die Anzahl der Angriffe nimmt stetig zu. Die geopolitische Lage ist angespannt wie gefühlt nie zuvor. Also das ist einfach ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und ich glaube, dass da dieses Mindset von gegeneinander, gegen den IT-Leiter deutlich besser geworden ist und auch kontinuierlich besser wird.
Schön, dass es da auch einen Wandel gibt, ne? Dass ja, da ein absolut. Umdenken auch stattfindet. Zum Thema eurer Anfänge, ich gehe nochmal ganz kurz zurück ins Hauptmenü. Wo ihr ganz am Anfang habt ihr jetzt den riesen charmanten Vorteil gehabt, dass ihr, als ihr gegründet habt, als das Unternehmen entstanden ist, natürlich schon einen gewissen Kundenbasis hattet. Das ist ein Luxus, hat nicht jedes Unternehmen. Und wie würdest du heute sagen, was hat bei euch einen großen Einfluss auf Neukundengewinnung? Ne? Sind es Kaltakquise, ist es Netzwerk, sind es Konferenzen? Wo würdest du sagen, fühlt ihr, dass das zieht?
Die klassische Beraterantwort und die unzufriedenstellende Antwort ist alles.
Schön.
kann man tatsächlich gar nicht so hart mappen. Also wir bespielen verschiedene Konferenzen. Zum Beispiel, das kann ich auch recht frisch verkünden, wahrscheinlich ist das sogar das erste Medium, wo wir es verkünden. Wir sind nächstes Jahr wieder auf der RSA-Konferenz in San Francisco. Also wir waren auch schon mal auf der JISEC in Dubai, ist die, glaube ich. Da waren wir 2021. Bitte nagelt mich nicht drauf fest. Die ITSA, damals die Hannover Messe, also diese ganzen Messen, Veranstaltungen, die bespielen wir auch. Davon muss man aber tatsächlich sagen, so lead-technisch ist die ITSA schon die stärkste. Also da muss man nicht sich 10 Stunden in ein Flugzeug setzen und nach San Francisco fliegen, sondern die ITSA ist da schon gerade in der IT-Security-Bubble eine wirklich gute Konferenz, wo man viele Leads sammeln kann. Ansonsten merken wir, also wir sind ein 30-köpfiges Unternehmen, wir haben natürlich jetzt auch kein riesiges Marketingbudget oder solche Thematiken, dass man bei allen Thematiken so mitmacht. Also jetzt nicht überall zwanghaft seine Nase irgendwie in ein Bild hält, aber auch so Veranstaltungen wie zum Beispiel, was du vorhin angesprochen hast, die Finlex in Wien, solche Veranstaltungen. Also dadurch habe ich dich kennengelernt und noch ganz viele andere spannende Speaker und auch teilweise spannende Leute aus der IT-Security, aus der Versicherungsbranche. Dass wir haben selbst auch einen Podcast, also so ein Medium dann versucht auch zu benutzen. Wir haben einen eigenen Blogbeitrag oder Newsletter haben wir auch. Solche Thematiken. Also, dass man da einfach versucht zu schauen, was gibt's für verschiedene Mediumarten, für verschiedene Kanäle, auf denen man sich mit anderen Leuten aus der IT-Security vernetzen kann, Mehrwert stiften kann. Und da versuchen wir einfach auf allem, ja, dabei zu sein und die OS7 ganz gut zu repräsentieren. Und das funktioniert, Stand jetzt ganz gut.
Kurze Unterbrechung. Es gibt einen zweiten Teil des Interviews, den wir in den nächsten Tagen veröffentlichen werden. Um ihn nicht zu verpassen, abonniere den Podcast und wie immer teilen und liken.